Herzlich willkommen bei Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich wichtig ist. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Wir arbeiten seit 8 Jahren als Beziehungscoach und betreiben die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Heute sprechen wir über eines der schwersten Themen überhaupt. Loslassen, obwohl du ihn noch liebst. Vielleicht weiß dein Kopf längst, dass es vorbei ist, aber dein Herz hält fest, als würde es nicht ohne ihn weitergehen. Und genau darüber reden wir heute. Denn Loslassen ist kein Schalter, den man einfach so umlegen kann. Es ist ein Prozess und es ist ein Prozess, der viel milder und viel menschlicher ist, als viele denken. Was Loslassen nicht ist. Ganz oft glauben Frauen, Loslassen bedeutet, keine Gefühle mehr zu haben, nicht mehr traurig zu sein, sofort weitergehen zu müssen, alles zu vergessen oder stark zu wirken. Aber das ist nicht Loslassen. Das ist emotionale Unterdrückung. Loslassen bedeutet nicht, dass die Liebe verschwindet. Es bedeutet, dass du akzeptierst, dass die Beziehung vorbei ist. Die Gefühle brauchen länger. Und das ist okay. Bela, kannst du vielleicht 3 Hauptgründe nennen, warum Loslassen so schwer fällt?
In meiner Beratung stolpern die Frauen vor allem immer über 3 Dinge, wenn es ums Loslassen geht. Und zwar, sie akzeptieren nicht, dass sie noch irgendwie körperlich an ihm gebunden sind. Da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet. Ich meine damit, dass biochemisch der Körper einen Entzug durchmacht.
Nach einer Trennung.
Nach einer Trennung, genau. Also dieses Gefühl, dass diese körperliche Unruhe, dieser Entzug von Glück, von den all den positiven Gefühlen und diese Leerstelle, die dann letztendlich zurückbleibt und dann zu dieser inneren Unruhe führt. Also das sind halt biochemische Reaktionen. Wir hatten da letztes Mal schon drüber geredet, Oxytocin, Dopamin und auch so Gewohnheitsdinge sind es, die halt machen, dass man den Verlust wie einen Entzug spürt. Und das nächste große Hindernis, worüber die Frauen oft stolpern, ist praktisch das Gegenteil. Das ist, ich sag jetzt mal, die Hoffnung. Das ist ein mentales Konstrukt. Es passiert weniger in ihrem Körper, sondern mehr in ihrem Geist. Und da sind so Dinge wie dabei, wie vielleicht merkt er noch, dass er einen Fehler gemacht hat. Oder vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Und vielleicht wird das alles noch ein bisschen. Und ich muss nur irgendwie dran arbeiten, dann kriegen wir das alles wieder hin. Und diese Hoffnung ist natürlich eine Sache, die einen beschäftigt und womit man sich beschäftigt halten kann. Aber falls die Trennung schon vollzogen ist und endgültig ist, dann verlängert sie einfach nur den Heilungsprozess. Und oftmals kommt da auch eine Idealisierung aus der Vergangenheit ins Spiel und dann versucht man natürlich den positiven Ausblick in die Zukunft zu haben und sagt, wenn wir es noch einmal probieren, dann wird es alles schon werden. Und all die Dinge, warum wir uns getrennt haben, die fallen so ein bisschen unterm Teppich.
Ja, ganz oft ist es ja auch so, dass die Beziehung schon über einen längeren Zeitraum nicht gut lief und dass man sich quasi auch schon in einer Beziehung sehr an die Hoffnung geklammert hat. Ne? Schon sehr lange quasi sein Gehirn trainiert hat zu denken, ja, aber irgendwann wird es bestimmt besser, irgendwann wird es alles leichter und wieder so schön wie am Anfang. Und wenn man sein Gehirn trainiert, gewisse Gedanken immer wieder zu denken, dann ja, ist das Gehirn quasi auch nach der Trennung gewohnt, immer wieder an die Hoffnung, sich an die Hoffnung zu klammern.
Besonders deutlich wird es dann bei der 3. Sache, worüber die Frauen oft stolpern. Das ist so eine Art, ich sag jetzt mal, Verlustangst. Im Grunde genommen ist es auch die Angst vor dem Alleinsein, vor der Leere, die dann in dem Leben herrscht und der Bedeutungslosigkeit, wo man da hineinrutscht, weil man sich doch ganz alleine fühlt und auch allein gelassen mit seinen Problemen. Und die Stütze, auf die man viel aufgebaut hat, die ist halt weggebrochen. Und damit einher geht halt oft ein Verlust von, ich sag mal, Identität, weil man davor sich als Paar wahrgenommen hat und jetzt ist man auf einmal alleine und dann muss man sich die Frage stellen, was nun?
Ich glaube, vor allen Dingen ist Verlustangst natürlich auch schon, meistens kommt es ja nicht erst, wenn die Trennung da ist, sondern es ist auch schon während der Beziehung eine Verlustangst da gewesen und die Verlustangst macht ja oft, dass man sich sehr anpasst an den Partner, dass man sehr versucht zu retten, sehr viel Verantwortung übernimmt, immer guckt, okay, was kann ich noch tun, was kann ich machen, damit er glücklich ist, damit wir zusammen glücklich werden. Und da gibt man natürlich auch Schritt für Schritt tatsächlich ein bisschen was von sich auf. Und wenn dann die Trennung kommt, dann realisiert man vielleicht auch, ah, okay, wer bin ich denn jetzt noch ohne die Beziehung? Weil ich habe mich ja in der Beziehung schon irgendwie schrittweise aufgegeben, habe viel zu lange Sachen ausgehalten, die eigentlich nicht für mich okay sind. Und wer bin ich denn jetzt noch?
Also was bleibt übrig?
Was bleibt übrig jetzt von mir? Und da ist natürlich das Loslassen tatsächlich eine, kombiniert auch noch mit einer Neuorientierung.
Ja, und man lässt ja auch, ich sage jetzt mal, die ganzen Träume los, die man für die Zukunft hatte dann in dem Moment. Und das fällt vielen Frauen auch sehr schwer, weil sie sich doch sehr viele Hoffnungen gemacht haben, an sehr viele Dinge geklammert haben. Also die Sachen, die sie da ertragen haben manchmal in ihrer Beziehung, konnten sie vor allem deswegen ertragen, weil sie den Ausblick auf Zukunft hatten, woran sie sich klammern könnten. Zum Beispiel, wir gründen zusammen eine Familie, wir bauen ein Haus, wir werden glücklich, wie auch immer. All diese Dinge, wo man sagt, ja, es wird besser werden. Und auch das fällt dann weg, die Illusion löst sich auf und dann steht man erstmal so da. Und egal, was von diesen drei Dingen, welche von diesen drei Stolpersteinen man irgendwie mehr spürt, man spürt wahrscheinlich alle ein bisschen, kommen sie doch immer wieder an den Punkt, wo in meinen Augen einer der größten Irrtümer liegt. Sie glauben, ich kann erst loslassen, wenn ich nichts mehr fühle. Und solange ich so doll fühle, kann ich nicht loslassen.
Ja, der Irrtum bei diesem Gedanken ist, dass die Gefühle müssen nicht erst weggehen und dann lässt man los, sondern tatsächlich ist es so, dass sich ja sein gesamtes Gefühlserleben dadurch beruhigt, dass man in diesen Loslassprozess geht.
Ja, vor allem Emotionen brauchen auch länger als Entscheidungen.
Ja.
Aber irgendwo muss man beginnen. Weil wenn man erst loslassen kann, wenn die Emotionen weg sind und die Emotionen erst weg sind, wenn man losgelassen hat, dann sieht man, dass man vor einer Aufgabe steht, die nicht zu lösen ist.
Genau, und also loslassen bedeutet auf gar keinen Fall so ein Ausradieren der Beziehung oder ist es jetzt alles weg, was gewesen ist, sondern ist es vielmehr, dass man sich dafür entscheidet, jetzt in eine andere Richtung zu gehen. Also man ist vorher zusammengegangen, man ist vorher in die gleiche Richtung gegangen, man wollte die Beziehung, man hat wahrscheinlich auch versucht, die Beziehung zu retten und ein Loslassen beginnt da, wo man sich entscheidet, okay, ich gehe jetzt in eine andere Richtung, ich lasse langsam los, ich lasse den anderen Weg langsam los.
Und was ich auch in der Beratung beobachtet habe, Loslassen ist ja ein Prozess, aber in diesem Prozess gibt es so, ich sag jetzt mal, Fallen, wo man hineintappen kann.
Was die Rückfallfallen.
Die Rückfallfallen, ja. Auf jeden Fall sind das sozusagen so Dinge, die man tut, die eigentlich nicht förderlich sind für das Loslassen. Und ich möchte da mal eine nennen, das ist zum Beispiel das Idealisieren. Also dieser Fokus, dass man, wenn man zurückdenkt an die ganzen schönen Momente und die ganzen negativen Sachen werden dann ausgeblendet. Die Erinnerung ist aber nicht die Realität, wie es wirklich war, sondern nur ein Ausschnitt davon. Und das ist eine mächtige Waffe. Man kann sozusagen zurückblicken und sich selber überlegen und entscheiden, welchen Ausschnitt von der Vergangenheit möchte ich mir denn angucken. Und beim Idealisieren ist es halt da das Problem, dass man da vor allem die wirklich sehr, sehr schönen Dinge in den Vordergrund bringt und die ganz negativen Dinge ausblendet. Und dann natürlich der ganze Schmerz und das ganze Loslassen umso schwieriger fällt, wenn man immer an die ganzen schönen Dinge denkt. Und jetzt wieder den Verlust hat, weil in der Vergangenheit hat man das gehabt, aber jetzt hat man es nicht.
Du hast jetzt vom Idealisieren der Beziehung gesprochen. Das ist einer der Fälle. Es gibt aber auch das Idealisieren des Ex-Partners. Und das funktioniert auch meistens so, dass man, wenn man sich selber nicht gut fühlt, wenn man sich selber schlecht fühlt, dann neigt man dazu zu glauben, dass der andere irgendwie besser ist, dass der andere irgendwie größer ist. Und dann entsteht vielleicht auch so ein Machtgefälle. Und dadurch idealisiert man auch den Partner, indem man sagt, okay, aber ihm geht's ja zum Beispiel total gut und ich bin jetzt ja diejenige, die total leidet. Eine Trennung bedeutet immer auch ein verletztes Selbstwertgefühl. Wenn das Selbstwertgefühl verletzt ist, nimmt man sich selber irgendwie so ein bisschen schutzlos, so ein bisschen, ja, nicht mehr so wertvoll. Und dadurch kann es auch entstehen, dass der andere Partner umso wertvoller plötzlich erscheint.
Gerade Frauen, die, ich sag mal, die Fähigkeit haben, nicht lange böse zu sein, sind für solche Sachen sehr, sehr anfällig.
Ja.
Die Fähigkeit haben, die ganzen schlimmen Dinge wegzudrücken oder die unangenehmen Dinge. Wie gesagt, kennzeichnend ist für diese Frauen, die sind halt nicht lange böse. Der macht krasse Sachen und die verzeihen das.
Ja.
Und wenn dann die Trennung passiert, dann kommt auch dieser, ich sag jetzt mal, Abwehrmechanismus wieder ins Spiel. und man erinnert sich vor allem an die guten Sachen und die anderen Sachen werden verdrängt. Und das Problem bleibt dadurch halt bestehen, dass man nicht die Gefühle eigentlich aktiviert, die man braucht, weil trennende Gefühle sind in einer Trennung wichtig, um auch loslassen zu können. Wut zum Beispiel kann auch konstruktiv sein. Wut kann zum Beispiel die Leute dazu bringen, dass sie sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und sich aus der Opferrolle rausholen und irgendwo klar irgendwie sich nicht die Schuld bei sich suchen, sondern bei dem anderen. Und gerade Frauen, die immer die Schuld auf sich nehmen, denen fällt es halt super schwer. Und da bleiben dann halt nur die Gefühle, die verbinden. Und wie soll man loslassen, wenn man an Gefühle denkt, die verbinden?
Du hast gerade eine ganz wichtige Sache beschrieben, nämlich hast du Frauen beschrieben, die nicht lange wütend sind. Und Wut ist etwas, was man braucht, um wirklich sich zu trennen. Weil Wut, du hast es auch gesagt, Wut bringt einen Richtung Autonomie. Wut ist immer der Gedanke, das war falsch, das macht man nicht, stopp, da sind Grenzen verletzt worden, ich will das so nicht. Das sind die Sachen, die einen dazu bringen zu sagen, das lasse ich nicht mehr mit mir machen, ich gehe und es ist besser zu gehen. Und wenn man diese Wut nicht so lange aufrechterhalten kann, sondern immer wieder in Schuldgefühle geht oder in die Verbindung geht, dann fällt einem die Trennung erfahrungsgemäß wirklich schwerer. Da können wir auch schon mal so ein kleines Tool zwischenschieben. Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Wenn du gerade mitten im Trennungsschmerz steckst und dir wünschst, wieder klarer zu sehen, dann können wir gemeinsam durch deine individuelle Trennungsdynamik gehen. Denn jeder Schmerz hat eine Ursache und du musst nicht versuchen, das alleine zu sortieren. In der kostenlosen Erstberatung schauen wir uns an, wo du gerade stehst und was dein Nervensystem so überfordert und was dir jetzt wirklich hilft, emotional zur Ruhe zu kommen und wieder handlungsfähig zu werden. Alle Infos und Links zur Buchung findest du wie immer in den Shownotes. Schau gerne vorbei. Und jetzt zurück zur Folge. Wenn man weiß, okay, ich gehöre zu den Frauen, ich kann nicht lange wütend sein, so, dann kann man zum Beispiel in den Phasen, wo man dann aber mal wütend ist, wo man denkt, das war falsch, das war nicht richtig, das hätte er nicht machen sollen, dann kann man sich die Sachen aufschreiben auf dem Zettel, wo man sagt, das sind die Sachen, die mich wirklich richtig wütend machen. Und wenn ich an diese eine Situation denke, wo er das und das gesagt hat, was offensichtlich im Nachhinein eine Lüge war, dann werde ich richtig wütend. Dann kann man quasi sich so die Wut auf einen Zettel schreiben und wenn man dann denkt, okay, jetzt bräuchte ich die Wut vielleicht mal wieder ein kleines bisschen, dann kann man sich den Zettel hervorzaubern und wieder so ein bisschen die Wut in sich hervorrufen.
Ja, eine zweite Falle, die ich sehe, sind, wenn Frauen, ich sag jetzt mal, es gehört so ein bisschen zur Hoffnung dazu, wie ich schon am Anfang angedeutet habe, aber der Fall ist dann, wenn der Schmerz und die unangenehmen Gefühle so groß sind, dass man in die Fantasie flüchtet und dann sich so Szenarien ausmalt, wo alles wieder gut wird. Also man ganz doll, hofft und glaubt und wünscht und sich in dem Moment da wohler fühlt als in der Realität. Und man dann ständig immer wieder flüchtet dahin, der bitteren Realität zu entfliehen, kommt man halt in so eine Schleife hinein, wo man auch sehr, sehr schwer loslassen kann. Weil auf einmal braucht man das. Weil da hält man es aus. Hier hält man es nicht aus. Da scheitern auch viele Frauen dran.
Diese Fantasien, die du gerade beschreibst, diese Gedanken, dass man irgendwie denkt, okay, vielleicht wird ja doch alles gut. Vielleicht steht er morgen vor meiner Tür und entschuldigt sich für alles. Vielleicht kämpft er noch um mich und will mich zurückhaben. Das hat für unser Gehirn den gleichen Effekt wie wirklich sich irgendwie den Kontakt zu ihnen suchen, weil in dem Moment fühlt es sich irgendwie gut an und meistens, ja, solche Hoffnungsgedanken, die halten einen länger emotional an ihnen gebunden und die verhindern tatsächlich auch oft, dass man klare Grenzen setzt. Und das ist oft nötig nach einer Trennung, dass man sagt, nein, wenn du deine Sachen haben willst, dann ich bin von der und der Uhrzeit bis nicht zu Hause, dann hol die da ab. Das kann man nicht, wenn man irgendwie noch die Hoffnung hat, okay, vielleicht erkennt er doch, dass das irgendwie ein Fehler war, sich zu trennen. Weil dann kann man diese notwendigen Grenzen nach einer Trennung nicht ziehen.
Du hast gerade was angesprochen, Sachen, die man noch hat. Das ist nämlich gleich die nächste Falle, in die viele tappen. Also sie haben noch das T-Shirt, riechen da immer noch jede Nacht dran. Aber sie machen auch so Dinge wie sich alte Fotos angucken, in alten Erinnerungen schwelgen. In solchen Momenten findet man natürlich Halt in diesen Dingen. Aber da macht man genau das Gleiche, wie ich davor beschrieben habe, nur andersherum. Man flüchtet nicht in die alternative Zukunft, sondern man flüchtet in die Vergangenheit.
Ja.
Und bleibt dort in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal, hängen und wiedererlebt die schönen Momente, weil sie halt einen beruhigen, weil sie halt eben einem das Gefühl geben, dass dieser Entzug, diese Leere, der Schmerz halt weniger werden. Und da muss man auch super doll aufpassen, weil wenn man das zu viel macht, ein bisschen ist erlaubt, aber wenn man das zu viel macht, katapultiert man sich selber immer wieder an den Anfang zurück. Also an sich finde ich es nicht schlimm, wenn man, ich sag jetzt mal, die Trennung verarbeitet und seine Beziehung verarbeitet, indem man sich zum Beispiel alte Fotos, alte Videos anguckt. Aber man muss halt aufpassen, dass dann die Sehnsucht, die man empfindet, dann nicht doch doller wird. Weil dann kommt man in, ich sag mal, in ein Muster hinein, wo man das nur, die Sehnsucht nur bekämpfen kann, indem man sich wieder diese Dinge anguckt. Und dann passiert es täglich. Man hört sich alte Sprachnachrichten an, zum Einschlafen zum Beispiel. Und dann wird man nicht so einfach loslassen können.
Du hast ein Wort gesagt, was nämlich die Sehnsucht, und da steckt ja das Wort Sucht auch drin, was natürlich wieder zu unseren Entzugsgefühlen passt, dass es nicht um den Mann geht, sondern tatsächlich um die Beziehung, um das, was die Beziehung ein Positives gegeben hat. Aber oft hat es wenig damit zu tun, dass man tatsächlich diesen einen Menschen komplett vermisst, sondern es ist eher alles, was da drumherum gelaufen ist. Eine weitere Falle für einen Rückfall ist natürlich auch der Kontakt. Und ich weiß, dass das für viele super hart ist, aber jede Nachricht, jedes Treffen, jede Verbindung ist meistens ein kleiner emotionaler Rückfall. Und ich weiß, dass es oft eine kurze Erleichterung ist, mit ihm zu schreiben, sich mit ihm auszutauschen, vielleicht sich doch nochmal zu treffen. Aber es ist ein emotionaler Rückfall, wenn man mit ihm schreibt, wenn man sich mit ihm wieder trifft und man die Trennung noch nicht überwunden hat, eben noch nicht losgelassen hat. Weil dann ist es vielleicht eine kurze Erleichterung, sich mit ihm auszutauschen, irgendwie mit ihm in eine Verbindung zu gehen. Aber langfristig macht es mehr Schmerzen. Langfristig holt einen das immer wieder zurück in den Trennungsschmerz, in die schmerzhafte Phase einer Trennung.
Ja, ich habe da sogar noch eine Variante. Was ich auch oft beobachtet habe, ist, dass der eine Partner den anderen Partner versucht zu provozieren und dann dadurch mit ihm in Kontakt zu treten.
Mhm.
Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber dadurch, dass der andere Partner dann antwortet, holt man ihn doch irgendwie wieder zurück in sein Leben.
Ja.
Auch wenn es überhaupt nicht zielführend ist, sondern man da zum Beispiel nur seine Wut gerade irgendwie ablässt.
Mhm.
Aber man braucht den anderen sozusagen im Dialog.
Ja.
Man muss ihn irgendwo drauf richten. Aber auch das bedeutet nicht loslassen. Dann ist man immer noch sehr doll am Kämpfen und benutzt diese Nachrichten, um ihn dann doch irgendwie wieder zurückzuziehen.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Detail und erklären so Schritt für Schritt, wie Loslassen funktionieren kann.
Also der wichtigste Schritt in meinen Augen ist nicht kämpfen, sondern akzeptieren. Und man muss den Schmerz nicht wegdrücken. Und man darf Gefühle bewusst wahrnehmen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich fühle mich traurig und nicht sagen, ich bin traurig. Und man muss anerkennen, Schmerz ist ein Zeichen von Bindung, aber nicht für das Scheitern. Loslassen beginnt letztendlich, dass man Ja sagt zu dem, wo man sich gerade befindet. Akzeptanz. Man muss es nicht gutheißen, aber man muss es akzeptieren. Und von dort aus sich entscheiden, wie man die Zukunft dann letztendlich gestalten möchte.
Zum Akzeptieren gehört halt alles das, was wir eben als Fallen gesagt haben, wirklich zu vermeiden. Also zu sagen, ja, ich akzeptiere, dass wir getrennt sind. Ich akzeptiere, dass wir keine Zukunft miteinander haben. Und dann kann man weitergehen. Aber erstmal zu sagen, jetzt ist es so, ich fühle mich so, mir geht's vielleicht auch schlecht, aber so ist das jetzt. Das ist jetzt der Zustand. Jetzt von da aus kann man weitergehen.
Der zweite Schritt, man darf die Realität nicht fürchten. Das ist super wichtig in meinen Augen. Man darf nicht, wie ich schon gesagt habe, in die Vergangenheit oder in die Zukunft flüchten, sondern man muss wirklich versuchen, klar zu sehen, wie die Beziehung eigentlich war. Warum man an den Punkt gekommen ist, wo man sich jetzt befindet. Und dann auch anerkennt, dass man nicht versucht, die Sachen irgendwie schön zu reden oder klein zu reden oder kaputt zu reden, aber trotzdem anerkennt, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo Objektivität wichtiger ist als, ich sage jetzt mal, der Fokus auf den Schmerz.
Es gibt da so gewisse Fragen, die man sich stellen kann, um quasi so einen Reality-Check zu machen. Und das ist zum Beispiel, was war wirklich gut in der Beziehung? Was war wirklich schlecht in der Beziehung? Wie habe ich mich in den letzten Monaten gefühlt? Und war ich glücklich? Oder habe ich nur gehofft, dass es besser wird? Und diese Fragen bringen einen oft so zurück, weil wir haben ja schon gesagt, dass Idealisieren und Hoffnung etwas ist, was ja die Realität oft auch ein bisschen verklärt. Und diese Fragen bringen einen wieder dahin, dass es gab Gründe, warum die Trennung da ist. Und diese tatsächlich zu sehen, wahrzunehmen und
ja. Und vor allem auch zu benutzen, um die Trennung zu überstehen.
Ja.
Wir hatten ja schon von trennenden Gefühlen geredet. Ich sage jetzt mal, es ist etwas kaputt gegangen. Dann muss man akzeptieren, dass es kaputt ist. Im nächsten Schritt muss man akzeptieren, dass man das in der Form nicht wieder zusammensetzen kann, wie es mal war. Das wird nicht funktionieren. Und dann im nächsten Schritt muss man akzeptieren, dass nicht zu retten in dem Sinne ist, sondern dass es vielleicht gar nicht das war, was du eigentlich gebraucht hast. Vielleicht war es gar nicht das, was sein soll. Also man muss irgendwo trennende Emotionen und Gefühle fördern. Und das macht man nicht, indem man idealisiert oder irgendwas hinterher trauert, sondern indem man darauf den Fokus legt, dass es so ist, wie es ist, und dann überlegt, wie es dahin gekommen ist. Aber nicht im Sinne von, ich habe einen Fehler gemacht, sondern das war so. Und dann daraus den Schluss zieht, das war nicht das Richtige. Es kann nicht das Richtige sein, weil so fühlt sich das Richtige nicht an, damit man sich sozusagen entkoppeln kann.
Diese Entkopplung ist ganz, ganz wichtig und die machen die meisten schon von selber, weil das sind immer die Gespräche, wo ich höre, ja, ich weiß eigentlich, dass das richtig war. Ich weiß eigentlich.
Der Kopf weiß.
Genau, der Kopf weiß. Der Kopf hat auch entschieden, dass die Trennung nötig war, richtig war. Aber das Herz sagt irgendwie noch was ganz anderes. Und wie gesagt, das machen viele automatisch oder viele stellen diesen Widerspruch relativ schnell fest. Und der ist total normal, weil zuerst kommt quasi der Kopf, der Sachen entscheidet, und das Herz, das wird dann dazu eingeladen, langsam zu folgen. Aber das kann dauern. Und das darf auch dauern. Ne? Da darf man einfach sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht beeilen und die Gefühle, ne, das darf alles nachziehen. Aber ich darf auch noch traurig sein. Ich darf auch noch wütend sein. Ich darf auch noch mich einsam fühlen. Aber mein Kopf weiß, dass es die richtige Entscheidung war.
Der Kopf gibt sozusagen die Richtung vor und für dein Herz musst du Verständnis haben.
Genau. Also das Schlimmste, was man, glaube ich, in der Phase machen kann, ist, dass man zu hart zu sich selber ist, ne? Dass man zu hart sagt, jetzt reiß dich doch mal zusammen, was soll das denn? Warum kannst du dich nicht mal aufraffen? So. Und diese Selbstkritik, ne, die ist in dem Fall tatsächlich nicht besonders hilfreich, sondern man sollte da einfach liebevoll mit sich und seinem Herzen umgehen.
Weil so eine Trennung ist ja eine Ausnahmesituation. Und gerade in Ausnahmesituationen kann, ich sag mal, der Kopf doch retten, weil man funktioniert dann in dem Moment. Und die Emotionen, die sind halt zu viel. Die Emotionen machen die Überlastung. Und man darf dem Kopf dann ruhig die Führung geben, auch wenn es einem schwerfällt. Das Herz muss sozusagen hinterherlaufen, weil andersrum ist es halt sehr schwer, weil die Emotionen kommen in Wellen. Da ist keine Konsistenz dahinter. Die übermannen einen. Die machen auch manchmal, dass man angstgesteuert ist und dann nicht die besten Entscheidungen trifft. Die machen, dass man auf einmal Panik hat oder Druck. Und man kann dann nicht richtige Entscheidungen treffen. Und man weiß vor allem auch nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und der Kopf ist der Einzige in so einem Moment, der sagen kann, okay, ich gebe eine Richtung vor. Und man muss dann vertrauen sich selbst und auch dem Teil in einem, der dann die Führung übernehmen kann, der noch ungefähr weiß, welche Richtung ist hier die richtige.
Der vierte Schritt ist Distanz. Der ist eng gekoppelt mit den Erinnerungen, die du so schön beschrieben hast. Ne, das sind die Fotos, die manchmal muss man ja gar nicht aktiv nach Paarfotos suchen. Es gibt diesen tollen Rückblick, den manche Smartphones haben, wo es dann plötzlich Bilder von anderen Zeiten einem entgegenkommen und Social Media Statusanzeigen. Das alles ist natürlich, kann ein totaler Trigger sein, dass man irgendwie in so eine Erinnerung zurückfällt und dass es einem damit schlecht geht. Und da gibt's einfach ein paar relativ simple und praktische Tools, die man machen kann. Ich würde immer raten, den Ex-Partner zum Beispiel ins Archiv zu verschieben bei WhatsApp, ne, dass man einfach nicht die ganze Zeit dieses Bild hat in seinem Chat, dass man auch nicht sieht, wenn da eine Nachricht geschrieben wird. Natürlich das Stummschalten auf Social Media oder auch bei den Statusanzeigen. Außerdem sollte man auch alle Sachen, die in der Wohnung zum Beispiel rumliegen, ich rate immer, die in einen Karton zu packen und den Karton in den Keller zu bringen. Man muss die nicht wegschmeißen, man muss die nicht verbrennen, aber so, dass sie erstmal nicht mehr diese Erinnerung die ganze Zeit auslösen. Und das nächste sind natürlich die Fotos. Ich weiß, dass es auch wahnsinnig kompliziert ist, aber es macht total Sinn, Fotos vom letzten gemeinsamen Urlaub oder so auf eine Festplatte zu ziehen und die erstmal runter vom Handy zu nehmen, damit die eben nicht einem ständig entgegenspringen.
Die größte Herausforderung in dem Zusammenhang ist, dass die Menschen halt empfinden, wenn sie, sagen wir mal, ihre Fotos wegpacken und die nicht mehr angucken dürfen, dass dann der Prozess, wenn sie die Fotos angucken, sie ja irgendwo beruhigt, zumindest im ersten Moment, ihnen irgendwie gut tut. Aber das ist halt eine Illusion, weil letztendlich, wenn du Distanz zu diesen Dingen schaffst, schützt du dich. Aber es fühlt sich halt wie eine Strafe an. Es fühlt sich halt an, ich muss die Sachen in den Keller packen, jetzt sind sie weg. Jetzt muss ich loslassen, jetzt ist es Vergangenheit. Und deswegen scheuen die Leute, das zu tun, weil es sich nicht gut anfühlt. Aber langfristig ist es besser und man kann die Fotos ja wieder hochholen, wenn man soweit ist.
Es kann aber auch ein sehr befreiendes Gefühl sein.
Es kann auch ein sehr befreiendes Gefühl sein.
Es kann ein sehr befreiendes Gefühl sagen, so, und die hässliche Bettdecke, die er sich ausgesucht hat, die ziehe ich jetzt ab und die packe ich in den Keller. Oder die Fotos, ne, die ich möchte die nicht, dass mir die jeden Tag angezeigt werden. So, das kommt jetzt weg. Also es kann auch was Befreiendes haben. Die Distanz ist natürlich aber auch emotional gemeint. Das heißt, keine Gespräche, keine Nachrichten. Und da ist auch ganz wichtig, auf Abstand zu gehen, Distanz zwischen euch zu bringen. Das sollte immer ein Schutz für dich sein und keine Strafmaßnahme für ihn. Weil ich weiß, dass es ist nur eine quasi Kritik in der Bedeutung, aber man sollte nicht das Gefühl haben, nee, ich melde mich jetzt nicht, der wird schon sehen, was er davon hat. Er hat schließlich Schluss gemacht, er hat das alles beendet. Ich gehe auf Distanz, dann wird er schon merken, was er verloren hat. Das ist das falsche Mindset, wenn du so möchtest, sondern es ist ein Schutz für dich. Ne? Distanz bedeutet, du schützt dich, du schützt deine Emotionen, du guckst, dass es dir besser geht.
Das ist sehr wichtig. Eine weitere Sache, die man auf jeden Fall tun muss, sind neue Strukturen schaffen. Weil wir hatten ja schon im letzten Podcast gesagt, Rituale sind wichtig. Das Gehirn braucht irgendwie Dinge, die ähnliche Abläufe haben.
Genau, Dinge, an denen das Gehirn sich festhalten kann, dass es merkt, ah, okay, hier haben wir Sicherheit.
Ja, und auch Dinge, die alten Rituale, die dich auch daran erinnern, was du verloren hast in dem Moment, die musst du halt auch irgendwie mit etwas Neuem ersetzen. Weil wenn du immer die gleichen Dinge tust, die ihr damals gemeinsam gemacht habt, dann kommst du dir natürlich sehr alleine vor, weil natürlich viele Erinnerungen damit verbunden sind. Und deswegen brauchst du neue Rituale und die musst du ersetzen.
Ich finde den Punkt tatsächlich sehr schwierig, weil man kann sich auch die Rituale quasi, ich sag mal, zurückerobern. Weil manchmal ist es, vielleicht ist es ähnlich wie mit den Erinnerungsfotos, manchmal ist es ja auch der Gedanke daran, dass man denkt, ich werde nie wieder morgens früh auf dem Balkon sitzen können und irgendwie meinen Kaffee trinken können, weil ich immer das Gefühl habe, da ist eine Leerstelle, da ist jemand, der eigentlich da sein sollte. Und dann zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr, wenn man was findet, was gleichwertig ist, ne, wenn man was findet, wo man sagt, das ist auch schön und das ist mein eigenes, ist es wunderbar. Aber man darf auch sagen, ich erober mir den Balkon zurück, ich erobere mir dieses Ritual zurück und das ist jetzt meins. Ich mache es jetzt zu meinem, indem ich dabei zum Beispiel irgendwas Neues integriere oder dass man halt nicht diese Leerstelle hat, sondern dass man wieder zu seinem eigenen macht. Das ist zum Beispiel auch mit Plätzen so, mit Spaziergängen so. Man muss nicht das alles vermeiden und dem allen sagen, das darf ich jetzt alles nicht mehr machen. Man darf sich das schrittweise und langsam im eigenen Tempo auch wieder zurücknehmen.
Finde ich einen sehr guten Punkt. Also vermeiden oder zurückerobern.
Ja.
Eins von beiden muss man machen. Die Rituale, die sind wichtig, weil Rituale machen was mit dir. So, die verändern dich. Du hast dann auch ein anderes Bild von dir selbst. Wenn du neue Dinge zum Beispiel ausprobierst, über dich hinaus wächst, sage ich jetzt mal, oder Dinge, die du immer geschoben hast, auf einmal nachholen kannst, wofür du jetzt Zeit hast.
Ja.
Das sind wichtige Dinge, die helfen, Stabilität zu bekommen und vor allem Richtung. Und wenn die Rituale gut tun, dann weiß man auch, dass man auf dem richtigen Weg ist.
Meistens kommt eine Trennung ja auch nicht aus heiterem Himmel, sondern davor gab es eine Phase, wo es nicht gut lief. Und was Beziehungen fast immer machen, die nicht gut laufen, ist, dass man bestimmte Dinge, bestimmte Personen auch vernachlässigt, weil man einfach sehr mit der Beziehung beschäftigt ist. Das heißt, Leute, in denen die Beziehung nicht funktioniert, die vernachlässigen Freundschaften, vielleicht Hobbys. Und nach einer Trennung und im Prozess des Loslassens, noch nicht ganz am Anfang, da darf man sich erstmal um sich selber kümmern, aber im Prozess des Loslassens darf man dann auch zum Beispiel sagen, ey, irgendwie meine Freundschaften möchte ich gerne wieder ein bisschen aufleben lassen, ich möchte die ein bisschen mehr pflegen, ich möchte gerne das eine Hobby oder das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das würde ich gerne wieder verstärkt machen, vielleicht auch mehr, als ich das in der Beziehung gemacht habe. Man kann sich dann vielleicht auch erinnern, was hat mir denn vor der Beziehung eigentlich Spaß gemacht, was waren da die Sachen, die mir einfach Kraft gegeben haben und dass man da dann wieder zurückkehrt.
Das hast du sehr schön gesagt, es ist letztendlich den Fokus verschieben, weg von ihm hin zu dir.
Ja.
Bei all den Dingen, die wir gerade besprochen haben. Es ist halt ein zentraler Vorgang, wie man loslassen kann. Indem man, ich sag jetzt mal, sich auf die positiven, guten Dinge in seinem Leben fokussiert.
Wer bei mir in der Beratung mal mit Liebeskummer war, der weiß, dass ich immer sehr viel übrig habe für kleine Rituale, kleine Loslassrituale. Dafür muss eine Zeit gekommen sein. Also man kann diese kleinen Rituale nicht gleich am Anfang machen, sondern es muss ein Zeitpunkt da sein, wo man sagt, okay, ich bin jetzt wirklich bereit, loszulassen. Und wenn man da ein kleines Ritual für sich findet, und in meiner Beratung entwickle ich die meistens sehr individuell mit den unterschiedlichen Frauen, und da sind wirklich schon richtig tolle Sachen zustande gekommen. Aber das kann einem auch nochmal wirklich helfen, irgendwie so einen wirklichen Abschluss zu finden für sich auch. Und vielleicht auch, um die dunkle Zeit der schlechten Beziehung und die dunklen Zeiten der Trennung wirklich für sich auch loszulassen.
Zu guter Letzt möchte ich noch ein paar Gedanken äußern. Loslassen ist kein Verrat an der Liebe. Und loslassen ist letztendlich auch ein Ja zu dir selbst. Und mit jeder Entscheidung für dich selbst löst sich die Bindung ein Stück auch ein bisschen zu ihm auf. Und loslassen bedeutet eigentlich, zu seiner Autonomie und Freiheit zurückzukehren. Weil manchmal hat man keine andere Wahl. Man muss loslassen. Und dann darf man auch keine Angst davor haben.
Loslassen heißt immer, dass auch was Neues beginnt. Man lässt was Vergangenes los, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber in dem Moment, wo man loslässt, da darf halt auch was Neues anfangen.
Vielen Dank.
Ich danke dir auch. Das war's für diese Folge von Liebe Unplugged. Wir hoffen, sie hat dir gefallen und vielleicht sogar neue Denkanstöße gegeben. Wenn du gerade selber in einer herausfordernden Liebessituation steckst und dir mehr Klarheit und emotionale Stabilität wünschst, dann kannst du auch eine kostenlose Erstberatung mit uns buchen. Dort schauen wir uns gemeinsam an, wo du gerade stehst und was dir jetzt wirklich hilft. Ganz entspannt telefonisch von zu Hause aus. Die Links findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema hast, das wir im Podcast besprechen sollten, dann schreib uns gerne per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder direkt per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Das hilft uns sehr. Neue Folgen gibt es zweimal pro Woche, jeden Sonntag und Donnerstag. Also abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Danke, dass du dabei warst, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.